Ja, moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO 2 Neutral. Wie ihr wisst, unterhalten wir uns mit spannenden Gästen, UnternehmerInnen, MitarbeiterInnen, AktivistInnen darüber, wie können sich denn Unternehmen eigentlich auf die Reise zu einem nachhaltigeren Unternehmen machen und es eben auf all diesen drei Ebenen, ökologisch, ökonomisch und aber auch sozial. Wir, das sind wie immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's dir?
Moin Maike, mir geht's ganz gut. Ein bisschen trübe heute, aber gut in die Woche gestartet, ja.
Ja, das Wetter ist irgendwie, wir haben schon so ein bisschen Aprilwetter, finde ich, obwohl Mitte März ist. Also am Wochenende war ja von Graupel, Sonne, Regen, Sturm, alles dabei in Hamburg. Ja. Aber lass mal nicht so viel über das Wetter schnacken. Nils, wir sind heute bei uns. Ich freue mich nämlich total.
Ja, ich mich auch. Wir haben nämlich heute Ruth von Heusinger zu Gast. Ja, inspiriert von der weiblichen Comicfigur Yoko Tsuno, gerne mal googeln, hast du ja Elektrotechnik studiert und dieses Detail hat uns natürlich total angesprochen, weil es eben natürlich ein ganz tolles Beispiel für starke Rollenvorbilder ist. Dann bist du allerdings nochmal zur Physik gewechselt und nach deinem Diplom bist du zur Stadtkraft gegangen und hast im Bereich erneuerbare Energien und Emissionshandel gearbeitet. Später warst du dann bei Atmosphäre, die ja sehr bekannt sind, im Bereich freiwillige CO2-Kompensation. Und da fehlte dir aber so ein bisschen die Möglichkeit, in Europa zu kompensieren, so wie wir das verstanden haben. Und dann hast du das Thema halt einfach nochmal selber in die Hand genommen und For Tomorrow gegründet. Das war eben 2019. Und bei For Tomorrow können Privatpersonen sehr niedrigschwellig Klima-Abos abschließen, die für die Aufforstung in Deutschland genutzt werden. Außerdem kauft ihr Zertifikate auf und treibt so den CO2-Preis in die Höhe. Warum diese höheren Preise super sind und auch viele andere Fragen möchten wir heute mit dir besprechen. Denn dieses Thema Kompensation ist auch ein großes Thema, was Maike und mich immer wieder umtreibt. Also insofern freuen wir uns sehr, dass du dabei bist, Ruth.
Hallo Maike, hallo Nils, ja vielen Dank für die Einleitung. Toll, dass du mich schon so, so gut vorgestellt hast.
Ja, super.
Ja, du hattest ja schon angefangen mit dem, dass ich Elektrotechnik studiert habe, ne? Ja,
genau. Was ist denn damals von der Elektrotechnik zum Thema Nachhaltigkeit? Wie war denn da überhaupt die Verbindung oder wie kam es von Elektrotechnik zur Nachhaltigkeit? Gab es da ein Aha-Erlebnis oder war das einfach, also wie war dein Weg?
Ja, also Nachhaltigkeit hat in meinem Elternhaus schon eine große Rolle gespielt. Also ich bin mit Bioprodukten aufgewachsen und damit möglichst wenig Ressourcen zu nutzen. Ich hatte dann auch in der Schulzeit schon über den Klimawandel gelernt, wie wir halt unsere Erde kaputt machen mit unserem Lebensstil. Und hatte dann in der Schulzeit auch schon mal eine Greenpeace-Schülergruppe gegründet. Doch meine Eltern meinten immer, ich soll einfach das studieren, was mich am meisten interessiert. Und für mich war es immer so, ich fand den technischen Fortschritt total spannend, weil ich hatte eben diesen Gedanken, dass man mit dem technischen Fortschritt auch einen Teil unserer Probleme lösen kann. Und das war dann der Schritt, warum ich dann angefangen habe, Elektrotechnik zu studieren. Und das ist auch was ich immer noch denke, zwar nicht nur, aber ich denke immer noch, dass wir einen Teil der Probleme über den technischen Fortschritt lösen können. Das haben wir jetzt zum Beispiel in dem Covid-Jahr letztes Jahr schon gesehen. Wenn wir nicht die Möglichkeit gehabt hätten mit den digitalen Meetings, mit Homeoffice, das hat ja zu einer starken Reduktion der CO2-Emissionen geführt. Und das ist einfach super, dass wir durch die Technik diese Möglichkeiten haben.
Ja, Nils hat es ja gerade schon erwähnt, also du warst ja bei Atmosphäre, warst da ja sozusagen eine Arbeitnehmerin. Jetzt bist du CEO deines eigenen Unternehmens und kannst damit ja auch irgendwie so ein bisschen selbst die Richtung ja vorgeben. Und was ist dir da wichtig? Also war es dir auch wichtig, Dinge anders oder neu zu machen? Kannst du da mal so ein bisschen erzählen?
Ja, also das Wichtigste war natürlich, was Nils ja auch schon erwähnt hat, eben diesen Zugang, also für Leute möglich zu machen, ihren CO2-Ausstoß direkt mit Effekt hier in Europa zu kompensieren, also über diesen Emissionshandel und über das Bäumepflanzen hier vor Ort. Was mir jetzt beim Unternehmen auch noch sehr wichtig ist, mit For Tomorrow orientieren wir uns eher an den For-Profit-Startups. Also wir haben das so aufgebaut nach der Lean-Startup-Methode. Und ich denke, da kann man halt, da ist es so, dass ein Teil der Non-Profits noch sehr der Digitalisierung hinterherhinken. Und ich glaube, da kann man noch viel mehr Menschen für gemeinnützige Ziele auch begeistern, wenn man eben diese beiden Sachen verbindet. Also die gute Wirkungsweise der Non-Profits mit halt dem, was so die neuen Startups jetzt machen, um es halt einfacher zu machen für die Nutzer.
Ja, genau. Das ist ein super Thema. Könnten wir nochmal detaillierter einsteigen? Also diese Frage, also wie kann man auch Digitalisierung for good nutzen? Also wie kann man halt auch tatsächlich da was nach vorne bringen? Weil das ist ja auch was wir, ja, oder was ich eben auch in so meinem persönlichen Umfeld immer wieder merke, dass da häufig auch schwierig ist, die Kompetenz denn halt dann irgendwie da eben entsprechend zu versammeln in den For-Good-Themen, ja. Also wie kriege ich die technische Kompetenz da rein und wie kann ich halt tatsächlich das Thema nutzbar machen? Und ist ja eben auch eins unserer Lieblingsthemen, aber sehr spannend. Aber ich glaube, heute haben wir ja den Fokus eher auf dem Thema Zertifikate. Was ist denn For Tomorrow?
Ja, also zuerst ist For Tomorrow eine gemeinnützige GmbH, die halt als gemeinnütziges Ziel den Klimaschutz hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Klimaschutz ist unser oberstes Ziel. Und was wir anbieten, ist, wir ermöglichen es Leuten, eben direkt klimaneutral zu leben. Und das erfolgt so, dass man im ersten Schritt ein Klima-Abo abschließt über unsere Webseite, einfach online. Das kostet zurzeit 34 Euro im Monat, wenn man sich als Durchschnittsdeutschen kompensiert. Und das kann man dann als Spender auch nochmal von der Steuer absetzen. Also man kann sich einen Teil wieder zurückholen von dem Abo. Und was wir dann machen mit dem Geld, ist, dass wir einerseits Bäume pflanzen in Deutschland, die eben das ausgestoßene CO2 wieder aus der Luft holen. Und andererseits EU-Emissionsrechte den Kohlekraftwerken wegkaufen zum Beispiel, sodass eben der CO2-Ausstoß der europäischen Wirtschaft reduziert wird. Und was wir dann zusätzlich noch machen, weil uns eben auch bewusst ist, dass wir unseren Lebensstil ändern müssen, ist, dass wir jeden Monat einen Impact Report rausschicken an alle Abonnenten, wo einerseits gezeigt wird, wo wir die Bäume pflanzen, Kontoauszug über die stillgelegten Zertifikate, aber wo eben auch immer noch ein Reduktionstipp mit dabei ist. Also einfach eine Inspiration von anderen Abonnenten, die ihr Leben in Teilen schon klimafreundlicher gestaltet haben. Also zum Beispiel, die dann mal mit dem Zug nach Spanien gefahren sind, statt zu fliegen oder mit dem Auto zu fahren. Also so Sachen, die im Moment eben noch schwierig sind, weil man sich dann da irgendwie durch die französischen und die spanischen Bahnhöfe kämpfen muss und die richtigen Züge finden muss, aber die einfach Mainstream werden müssen, wenn wir langfristig klimaneutral leben wollen, ohne Kompensation.
Total spannend, weil man es ja auch sieht, also das erleben wir ja auch bei uns, bei Fett im Unternehmen sozusagen, wie das automatisch ja auch ins Private wieder übergreift sozusagen und Impulse setzt. Und deswegen auch total schön, dass ihr sagt, na, wir greifen das auch einfach auf. Und wenn wir mit unseren Kunden, Kundinnen kommunizieren, dann erzählen wir einfach auch nochmal so Anekdoten und versuchen auch da nochmal zu strahlen. Weil auch wie du sagst, ne, ich glaube, wenn man wieder wüsste, dass es total einfach ist und es gibt die neue Zugverbindung von, weiß ich nicht, Stuttgart nach Mailand in wenigen Minuten und das ist total geil, dann nutze ich es ja auch. Also ja. Da ist ja auch wieder viel Information einfach, die total wertvoll ist, wenn sie verteilt wird. Total cool. Sag mal, du meintest ja, dass ihr euch schon sehr auf Deutschland, auch Europa fokussiert bei den ganzen Aktionen, ja, die ihr da auch macht mit Bäumen pflanzen. Gibt es dafür einen Grund und kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
Ja, das war eben dieser Grund, also bei Atmosphäre zum Beispiel, da finden die Klimaschutzprojekte ja im globalen Süden statt und ich finde das auch total gut, weil das eben eine sinnvolle Entwicklungshilfe ist, aber mich hat daran immer dieser Aspekt gestört, dass wir hier in Deutschland einen CO2-Ausstoß laut Umweltbundesamt von 11 Tonnen pro Person haben und in Nigeria, da liegt der CO2-Ausstoß bei 0,5 Tonnen pro Person und es ist irgendwie komisch, wenn wir dann dort den Leuten so einen effizienteren Kocher geben, damit die dort CO2 reduzieren, obwohl unser CO2-Ausstoß hier viel, viel höher ist. Und deswegen wollte ich einfach mit For Tomorrow die Möglichkeit anbieten, hier in der EU direkt den CO2-Ausstoß zu reduzieren, weil das hat dann langfristig auch wieder einen Effekt auf unseren eigenen CO2-Ausstoß, selbst wenn man sein Leben gar nicht umstellt. Zum Beispiel, wenn man halt eine Mietwohnung nimmt, dann wird das Haus mit Stahl gebaut. Stahl hat einen sehr hohen CO2-Ausstoß. Und das ist was, worauf man normalerweise keinen Einfluss hat, außer man hat sehr viel Geld und kann sich irgendwie so ein Holzhaus bauen zum Beispiel. Mhm. Aber ansonsten hat man da als Privatperson keinen Einfluss drauf, außer wenn man jetzt eben diese europäischen Emissionsrechte wegkauft und dadurch den Preis für CO2 in der EU erhöht und eben auch direkt für jedes Emissionsrecht eine Tonne CO2 vermindert, dann hat man da wieder einen Einfluss drauf, dass halt nach und nach die Stahlindustrie auch klimafreundlicher produziert.
Ja, kannst du vielleicht nochmal versuchen, diese Emissionsrechte, von denen du sprichst, nochmal ein bisschen einzubetten? Also warum gibt es die, warum kauft ihr die? Und sag mal, kriegt ihr da auch Reaktionen, gerade von vielleicht großen Firmen, die großer Emitter sind? Gab es da schon irgendwie einen Dialog zwischen euch?
Ja, also das System, was wir nutzen, ist eben der europäische Emissionshandel. Den hat die EU schon in 2005 installiert, sag ich mal, um eben CO2 in Europa zu reduzieren. Und dieses System nutzen wir einfach. Die Menge an EU-Emissionsrechten ist beschränkt. Also wenn wir da eins rausnehmen, dann darf halt eine Tonne weniger in der EU ausgestoßen werden, weil die Gesamtmenge beschränkt ist. Und genau das machen wir eben. Was es dann noch als zusätzlichen Effekt hat, ist, wenn wir wirklich viele Emissionsrechte rausnehmen, dass eben der Preis steigt. Mhm. Und da ist es so, dass das natürlich für die klimafreundlichen Unternehmen ein enormer Vorteil ist, weil deren Wirtschaftsweise einfach dadurch attraktiver wird. Für die klimaschädlichen Unternehmen ist es natürlich ein großer Nachteil. Ich glaube, wir sind noch zu klein, um da irgendwelche Reaktionen zu bekommen. Und ich weiß gar nicht, ob wir welche bekommen würden, weil so selbst Konzerne wie Vattenfall zum Beispiel, die ja noch Kohlekraftwerke in Deutschland betreiben, haben sich ja schon auf die Fahne geschrieben, dass sie eigentlich Klimaschutz fördern wollen. Und dann denke ich nicht, dass sie dagegen eine gemeinnützige Organisation gehen würde. Aber es wird natürlich dadurch, wenn wir große Mengen an Emissionsrechten wegkaufen, dann wird Kohleverstromung eben nicht mehr so profitabel, weil die eben sehr viel Emissionsrechte kaufen müssen, um ihren Strom zu produzieren.
Tatsächlich war das, weil wir dich auch zu Aha-Momenten gefragt haben, das fragen wir auch andere Gäste bei mir, noch in der Schule auch ein Aha-Erlebnis, als wir nämlich den Emissionshandel mal besprochen hatten. Mhm. Und dann, das ist ja volkswirtschaftlich eigentlich ein total geniales Konzept, mal wieder in der Theorie. Dann kam es in die Praxis, dann haben wir halt auch gesehen, wie diese Preise gefallen sind. Ja. Und es war ja teilweise, also ja, geschenkt, so, ja, wodurch der ganze Markt Lobby wieder. Auch drin. Und das war für mich so, wo ich so dachte, das kann doch nicht sein, irgendwie, das kann doch jetzt nicht die Lösung sein. Ja. Und deswegen dagegen zu gehen und dann einfach zu sagen, ja, wir kaufen den Bums weg, um sozusagen die Nachfrage zu erhöhen, die Preise wieder nach oben zu treiben, ist halt total cool irgendwie. Und weil du halt auch sagst, dass es eigentlich genau das fördert, was wir wollen, dass man sich damit auseinandersetzt und sozusagen weniger emittiert. Hast du da auch speziell, also wenn du an die großen Emitter denkst oder wenn die Vattenfalls dieser Welt dann auch sagen, sie wollen klimafreundlicher werden, hast du da konkrete Ideen zu oder würdest du da auch anbieten, dass man mal in Dialog geht etc., auch um diese ganze Kompensationsthematik? Oder freust du dich einfach sozusagen, wenn es da auf den Weg geht und bietest dann an, hey, wir können euch helfen, das ordentlich zu kompensieren?
Ja, also ich finde es immer gut, wenn man in den Dialog geht. Allerdings ist es so, wenn man Unternehmen hat, die wirklich sehr klimaschädlich arbeiten, dann ist es eine komische Sache, wenn die an der anderen Seite wieder kompensieren. Da hatte man so ein Beispiel zum Beispiel von EasyJet, die dann gesagt haben, wir kompensieren jetzt alle unsere Flüge und man kann komplett CO2-neutral fliegen. Das war halt schon wirklich in Richtung Greenwashing, weil die einfach die billigsten CO2-Zertifikate gekauft haben, also die ein paar Cent an der Börse kosten, so 20 Cent, und damit dann kompensiert haben, wo man wirklich fragen kann, ob das überhaupt einen Effekt auf den Klimaschutz hat. Und da muss man natürlich schon genau hinschauen, dass das nicht zum Greenwashing wird, also dass man nicht an irgendwie klimaschädlichen Wirtschaften festhält und auf der anderen Seite so ein bisschen was Grünes macht, damit das nicht mehr so auffällt. Das ist eben ja auch ganz, ganz wichtig. Und da ist es auch so, dass unser Modell auch gar nicht so attraktiv ist für diese Unternehmen, weil wir halt sehr teuer sind, dadurch, dass wir diese EU-Emissionsrechte kaufen. Die haben letztes Jahr noch 20 Euro pro Tonne gekostet, aber jetzt sind die mittlerweile bei einem Preis von 40 Euro pro Tonne. Der ist stark nach oben gegangen, was super ist natürlich. Ja. Aber dadurch wird es natürlich auch teurer, mit uns zu kompensieren. Und das ist dann für solche Unternehmen überhaupt nicht mehr attraktiv.
Und ja, also habe ich verstanden. Also teurere Preise sind in dem Sinne gut, weil sich halt dann im Endeffekt eine Marktwirkung halt irgendwie einstellt. Und das ist ja erstmal das eine Thema. Warum wird denn das jetzt von anderen, also wenn man das jetzt global betrachtet, wenn ich jetzt halt irgendwie im globalen Süden halt irgendwie kompensiere, also vernichte ich sozusagen keine Zertifikate, beziehungsweise nicht die Ausstoßmenge, oder wie ist denn da die Logik? Ja.
Genau, diese Projekte im globalen Süden, das ist eine andere Herangehensweise. Da gibt es halt nicht diesen Cap, den es in der EU gibt, auf die Gesamtmenge, die noch ausgestoßen werden darf, sondern da wird dann einfach immer gesagt, okay, die Leute kochen jetzt hier auf offenem Feuer. Wenn wir nichts machen, dann werden die auch noch in 10 oder 20 Jahren auf offenem Feuer kochen. Und jetzt geben wir denen diesen effizienteren Ofen und dann können wir uns die Emissionsreduktion anrechnen lassen. Und das geht immer davon aus, dass sich sonst nichts ändern würde. Und das ist halt ein anderes System. Deswegen kann man da auch alle möglichen Projekte machen, die man sich so ausdenken kann. Also das war unter dem Kyoto-Protokoll möglich. Das ändert sich jetzt nochmal alles unter der Vereinbarung von Paris. Da bin ich auch selber gespannt, was da kommt. Das ist immer noch nicht ganz klar. Da sind die Politiker noch am Verhandeln, wie das System dann aussehen soll. Aber so war eben das alte System. Und was da eben wirklich ein Schwachpunkt ist, ist, dass die Gesamtemissionen nicht beschränkt sind, so wie im EU-Emissionshandel. Und das ist halt was wir machen müssen. Wir müssen einfach die gesamten weltweiten Emissionen ganz stark beschränken, damit wir eben sicher sein können, dass wir das 1,5-Grad-Ziel noch schaffen.
Vielleicht nochmal so, Nils hat es ja in der Einleitung so ein bisschen angedeutet. Wir haben uns natürlich auch mit dem Thema oder beschäftigen uns natürlich mit dem Thema. Und wir waren irgendwann alle so ein bisschen... Also, irgendwann haben wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen, um irgendwie da auch ein bisschen in dem Bild zu bleiben. Es gibt so viele Anbieter, und du hast ja auch gerade erwähnt, es gibt eben Anbieter, da kostet es auch wieder fast nichts zu kompensieren. Dann gibt es wieder andere, da ist es dann teurer. Dann kriegt man bei Anbieter A ein Siegel klimafreundliches Büro, bei Anbieter B mit exakt den gleichen Emissionen das klimaneutrale Büro. Und irgendwann waren wir so... Hä, also glücklicherweise sind wir da auch begleitet worden und so und haben dann Input bekommen. Aber das war so ein bisschen, also einfach so ein bisschen verwirrend auch, um ehrlich zu sein, wenn man sich damit beschäftigt hat. Ist das was, beobachtest du das auch? Und hast du, also ihr seid ja sehr transparent, da auf jeden Fall bei eurem Auftritt. Aber gibt es da irgendwie eine Vernetzung untereinander in der Branche? Oder gibt es da so eine Einordnung auch irgendwo, wo ich sagen kann, ja, das ist irgendwie, denen kann ich vertrauen, denen vielleicht nicht? Also kannst du da nochmal den HörerInnen irgendwas mitgeben?
Ja, also ich kann total gut verstehen, dass es super verwirrend ist, weil es so viele unterschiedliche Systeme gibt und dann teils freiwillig, teils nicht freiwillig und dann sind die Begriffe alle nicht geschützt und dann gibt es immer wieder Unternehmen, die sich dann irgendwie wieder neue tolle Begriffe ausdenken, weil es fürs Marketing noch besser passt. Also was ich auf jeden Fall empfehlen würde... Vorher habe ich auch immer empfohlen, erstmal zu berechnen und dann zu reduzieren und dann zu schauen, was man kompensieren kann. Aber jetzt würde ich empfehlen, weil wir eben nur noch so wenig Zeit haben, ich würde Unternehmen, die was machen wollen, empfehlen, wirklich direkt zu kompensieren, erstmal ganz grob abgeschätzt, das, was sie übrig haben an Geld, das direkt in den Klimaschutz zu stecken, damit direkt was passiert. Weil wenn man berechnet, dann ist ja erstmal noch nichts passiert. Und da auch nicht versuchen, so super perfektionistisch ranzugehen, sondern es ist wichtig, dass wir jetzt ins Handeln kommen, weil wir eben nur noch so wenig Zeit haben. Und da würde ich nur raten, halt das mit einer gemeinnützigen Organisation zu machen, die halt wirklich Klimaschutz als gemeinnütziges Ziel hat. Also Umweltschutz ist dann das gemeinnützige Ziel, damit man sich sicher sein kann, dass auch die Profite alle wieder für das gemeinnützige Ziel verwendet werden. Und damit erstmal anfangen und gar nicht versuchen, irgendwie alles vorab total perfekt zu machen, weil dafür haben wir einfach im Moment nicht mehr die Zeit. Und dann im Nachgang halt die genaue Berechnung zu machen und genau zu schauen, wo können wir vielleicht was reduzieren und dann eben auch die Kompensation natürlich nochmal anpassen und nochmal das alles verfeinern, aber wirklich direkt einsteigen. Das ist halt auch, wie wir For Tomorrow aufgebaut haben, wir hatten lange überlegt, ob wir erstmal einen Rechner machen, haben viele Interviews geführt und dann kam halt raus, dass die Leute, wenn die so einen Rechner machen, dann haben die schon so viel Zeit investiert und dann machen die erstmal nichts mehr weiter, weil es war alles wieder so kompliziert und so. Und das ist halt genau das, was beim Klimaschutz auch das Problem ist, dass viele Leute dann nicht ins Handeln kommen. Und deswegen haben wir gesagt, ist nicht so wichtig, dass du genau deinen CO2-Ausstoß kompensierst. Es ist wichtig, dass du anfängst zu handeln. Und mit der Kompensation hat man halt direkt Klimaschutz gefördert. Und deswegen ist es bei uns auch so, dass man erstmal sich halt als Durchschnittsdeutschen kompensiert Und dass dann alles andere, so die Berechnung und halt auch, wie man seinen Lebensstil klimafreundlicher gestalten kann, das kommt dann im Nachgang, weil das sind halt die Prozessschritte, die länger dauern. Aber wichtig ist, dass wir halt direkt anfangen, weil wenn man sich diese, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese MCC-Uhr, die tickt für das 1,5-Grad-Ziel, wenn wir so weitermachen wie bisher, also selbst wenn die Emissionen nicht steigen, sondern nur halt jetzt so weitermachen wie bisher, es sieht ja eher so aus, als ob die jetzt nach Covid wieder ansteigen werden, leider, dann haben wir halt nur noch 6 Jahre und das ist unglaublich wenig Zeit, um dieses 1,5-Grad-Ziel noch zu schaffen.
Ja, finde ich einen guten Appell. Vor allen Dingen, ich merke das ja auch, also bei uns jetzt in der Kompensation, irgendwann bist du dann auch so in der Nachkommastelle. Da willst du ja auch noch irgendwie, sagen wir mal, macht es ja eigentlich auch relativ wenig Sinn, da noch feiner reinzugehen. Wir haben dann auch gesagt, okay, komm, ist doch egal, dann hauen wir einfach 20% Puffer drauf.
Ja, das genau.
Das spielt ja einfach jetzt irgendwie eine nachgelagerte Rolle, weil ja, also weil es geht ja darum, überhaupt was zu tun. Apropos Firmen, wir sind ja jetzt natürlich als Company, also privat und als Company. Was ist denn dein Appell an Firmen?
Ja, also da finde ich es ganz wichtig, dass man sich halt auch die eigene Wirtschaftsweise anschaut und schaut, ob die mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar ist. Mhm. Und ich denke, das ist auch für die Firmen auf jeden Fall die bessere Handlungsweise. Man hat ja Beispiele aus der Vergangenheit, wo Firmen sich gegen die Digitalisierung zum Beispiel gewehrt haben. Kodak ist so ein schönes Beispiel, die halt versucht haben, die Digitalkamera aufzuhalten, weil sie eben noch ihre Filme verkaufen wollten und die dann letztendlich pleite gegangen sind. Also je eher sich die Firmen da umstellen, desto besser ist es auch für die Firmen. Und dann ist es halt so, dass die Firmen auch wirklich klare Richtlinien setzen müssen und dann auch so Sachen wie Siemens zum Beispiel im letzten Jahr, dass sie dann noch an dem größten Kohlebergwerk in Australien mitbauen. Sowas dürfen die einfach nicht mehr machen, weil das ist halt nicht vereinbar mit dem 1,5-Grad-Ziel. Und da müssen die Firmen wirklich harte Regeln stellen, dass sie dann so eine Wirtschaftsweise nicht mehr weiter fortführen. Man kann natürlich immer Verträge haben aus der Vergangenheit, wo man das halt vielleicht noch nicht so genau wusste, aber dann darf man nicht an diesen alten Verträgen festhalten, sondern muss wirklich den Mut haben, die dann auch zu brechen. Das war damals auch für mich ein Grund, halt die Siemens-Aktien, die ich noch hatte, zu verkaufen, weil ich da eben nicht Teil von sein wollte. Weil wenn diese Kohlemine gebaut wird in Australien und die Kohle verfeuert wird, dann können wir das 1,5-Grad-Ziel nicht schaffen. Mhm. Und da ist es halt einfach sehr, sehr wichtig, dass man als Firma ehrlich ist und auch schmerzhafte Änderungen dann vollzieht.
Ja. Ja, wir hatten das ja mit den Science-Based Targets, die da ja halt dann irgendwie auch die Firmen da begleiten, halt dann irgendwie auf dem Weg dahin. Das deckte sich ja auch so ziemlich damit. Und da fand ich so relativ gut, dass halt jetzt in den unterschiedlichen Branchen ja auch wirklich überall schon Leuchttürme existieren. Auch in wirklich in schwierigen Branchen und eben auch bei den Top 2000 Firmen der Welt. Ne? Also das ist so, also das ist ja da schon, das hat uns so ein bisschen Mut gegeben wieder, dass da halt auch tatsächlich eine Veränderung stattfindet. Und also wenn man jetzt über diesen Fußabdruck redet, was glaubst du, was es da für Firmen wichtig ist? Also wir hatten da ja einerseits, müssen die auch an irgendwas, können die auch irgendwie an der Kompensation nochmal arbeiten? Ist das irgendwie auch ein Thema? Also sozusagen, wie sie kompensieren? Oder also du hast jetzt gesagt, okay, erstmal Geschäftsmodell, ja?
Ja, also ich würde, aber ich bin natürlich nicht mehr objektiv. Ich mache also das, was ich am effektivsten ansehe für den Klimaschutz. Und ich würde da natürlich als europäische Firma einfach freiwillig über den EU-Emissionshandel kompensieren, auch wenn es sehr teuer ist. Und da ist es so, dass ich den Firmen auch empfehlen würde, wirklich auf CO2-Reduktionsmaßnahmen zu gehen. Also wenn man über den EU-Emissionshandel kompensiert, dann reduziert man halt hier in Europa den CO2-Ausstoß. Und das ist was wir noch viel, viel stärker machen müssen, als jetzt die Maßnahmen, die so das Carbon Sink sind, also die CO2 wieder aus der Luft holen. Wir müssen einfach erstmal noch viel, viel stärker reduzieren. Langfristig müssen wir natürlich auch CO2 aus der Luft holen, um den Klimawandel wirklich effektiv zu stoppen. Deswegen haben wir in unserem Konzept eben auch das Bäumepflanzen noch mit drin, weil die CO2-Konzentration in der Atmosphäre eben schon so hoch ist, dass wir langfristig da wieder von runterkommen müssen auch. Aber das ist halt wirklich langfristig. Also das muss man jetzt schon anstoßen. Aber das Wichtigste im Moment ist die CO2-Reduktion. Und deswegen würde ich da bei den Kompensationsmaßnahmen eben auch darauf achten, dass es einen großen Anteil an CO2-Reduktion hat.
Sag mal, Ruth, wie lebt ihr denn bei euch in der Firma das Thema Nachhaltigkeit? Also habt ihr eine Nachhaltigkeitsstrategie? Gibt es irgendwie Standards, auf die ihr euch geeinigt habt? Magst du uns darüber mal ein bisschen was erzählen?
Ja, also wir sind ja noch super klein, deswegen ist das alles noch nicht so irgendwie in große Prozesse gefasst und vieles ist auch einfach total klar. Also sowas zum Beispiel, dass wir mit dem Zug fahren und nicht fliegen, das ist halt einfach selbstverständlich. Mhm. Und ich habe halt versucht, von Anfang an nachhaltig aufzusetzen, zum Beispiel, dass das Hosting mit Ökostrom läuft. Und ich wollte eigentlich gleich auch gerne zu einer nachhaltigen Bank. Mhm. Das hat sich dann allerdings als schwierig rausgestellt. Ich habe dann GLS und Triodos angerufen und halt gefragt, ob ich mit denen gründen kann. Und die meinten, ja, wir haben so viele Anfragen, das dauert ein paar Monate, bis das Konto da ist. Und dann bin ich halt doch erstmal zu meiner Hausbank und jetzt habe ich das Triodos Bankkonto auch, aber jetzt muss man halt diesen Wechsel wieder vollziehen, das ist alles ein bisschen aufwendiger und zieht sich ein bisschen, aber das machen wir auf jeden Fall. Und ansonsten haben wir versucht, eben so gut wie möglich ressourcenschonend zu arbeiten, zum Beispiel, dass die Spendenquittungen digital verschickt werden und nicht ausgedruckt und auf Papier per Post, also dieses ganze ressourcenschonende. Und ja, da halt immer stärker darauf achten, wo es nachhaltige Alternativen gibt. Also zum Beispiel bei den Payment-Anbietern, da hat man leider noch nicht so viele Möglichkeiten. Da sind wir dann auch bei PayPal und Stripe. Aber da bin ich immer am Schauen, was es so für neue Alternativen am Markt gibt. Da ist auch die Impact Factory ganz toll, weil da auch echt tolle Startups sind, auch für Payment-Anbieter. Mal schauen, was da in Zukunft kommt. Und ansonsten ist es so, dass ich eben auch gut das verstehen kann, wenn Firmen sich unsicher sind. Zum Beispiel nutzen wir Google auch, einfach weil unsere Mitarbeiter zum großen Teil remote arbeiten und da ist Google einfach super hilfreich, um Dokumente zu teilen. Und Google sagt eben, dass sie irgendwie schon seit 2007 klimaneutral wären. Und da ist auch bei mir dann eben so die Frage im Hinterkopf, stimmt das wirklich so oder sollten wir da nicht doch noch einen Anteil kompensieren? Also im Moment ist es so, dass wir für For Tomorrow einfach ganz grob abgeschätzt mit kompensieren. Wir haben das noch nicht genau berechnet, weil wir eben noch sehr, sehr klein und im Aufbau sind. Aber da kann ich die Firmen total verstehen, dass es eben schwierig ist, wenn man dann sowas von den Firmen liest, die man nutzt und wo man sich dann eben fragt, habe ich da irgendwie noch einen Anteil, wie viel muss ich bei mir irgendwie noch mit reinrechnen, wie viel liegt bei der Firma. Das sind halt alles diese kleinteiligen Sachen, die sehr viel Zeit wegnehmen, aber wo ich auch denke, wenn man da eine grobe Abschätzung nach oben macht, dann ist es super, weil das ist die Hauptsache, dass wir halt einfach klimapositiv sind und dann sollte man nicht viel Zeit und Ressourcen und Geld verschwenden, irgendwie die Berechnung bis auf die letzten Nachkommastellen korrekt auszurechnen. Das ist da der falsche Weg. Aber das ist natürlich auch was sehr Deutsches. Das sieht man ja jetzt auch wieder bei Corona, was da alles so an Verwaltung und Bürokratie und so herrscht, um alles wirklich klein genau zu verteilen.
Du hast ja jetzt einen Fokus auf Privatpersonen. Also wenn ich da also mal an uns denke, wir haben das jetzt irgendwie alles ausgerechnet und jetzt irgendwie auch die letzten Jahre kompensiert, würden jetzt eigentlich gerne rückwärts bis Gründung kompensieren. Auch grober Daumen dann wahrscheinlich. Also da kann man ja nur anhand der Mitarbeiterzahl das oder so runterrechnen. Ja. Da ist jetzt für mich die Frage, können wir das auch mit dir beziehungsweise mit euch machen? Also sozusagen, wie können wir dich auch als Firma einbinden?
Also super gerne könnt ihr das mit uns kompensieren. Am einfachsten ist einfach über die Webseite. Wir haben so ein Formular, wo man eben einfach eine bestimmte Menge kompensieren kann, einmalig, die man kompensieren möchte. Mhm. Was wir auch schon haben, sind jetzt eben kleine Unternehmen, die einfach auch ein Abo abschließen. Wir sind auch dabei, dass man da dann noch den Unternehmensnamen eingeben kann. Das ist noch ein bisschen, das steht da im Backlog. Das wird wahrscheinlich bald kommen. Aber im Moment ist es so, dass die dann einfach Vor- und Nachnamen halt da den Unternehmensnamen reinfüllen und das funktioniert auch super.
Ich mag die Abo-Idee auch, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ja. Also bei, wir haben jetzt seit Neuestem auch bei uns, wo wir als Nachhaltigkeitsteam super, super stolz drauf sind, dass jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter tatsächlich auf Kosten der Firma eine Patenschaft abschließen darf oder ein Abo, eine Art Abo abschließen darf. Also du kannst ein BUND, du kannst SOS Kinderdorf unterstützen, Patenschaften für Tiere. Vielleicht ist das ja auch noch was, wo wir mal überlegen können.
Ja, das
könnten.
Haben wir sogar auch schon im Gespräch, so ein Mitarbeiter-Abo, und wir hatten ja jetzt auch zu Weihnachten hatten wir so ein Weihnachtsgeschenk, dass man eben ein Klima-Abo verschenken konnte, was auch Unternehmen schon genutzt haben, die dann all ihren Mitarbeitern so einen klimaneutralen Start ins neue Jahr geschenkt haben für einen Monat oder auch für ein ganzes Jahr sogar. Und wir haben jetzt auch Unternehmen, die halt ihre Weihnachtsgeschenke, ihre Geburtstagsgeschenke für die Mitarbeiter dann einkaufen und denen halt ein Klima-Abo dann schenken.
Total schön.
Das ist auch auf jeden Fall möglich, aber wie gesagt, man sieht es leider auf der Webseite noch nicht so, weil es eben eher für, also unser Kerngeschäft sind halt Privatpersonen und genau.
Okay, also dann, wenn man da Interesse hat, erstmal direkt dich anpingen und dann wird man da irgendwas finden.
Genau.
Okay, cool.
Ja, da kommt wahrscheinlich auch bald jetzt ein Blogartikel zu nächste Woche.
Ja, super. Okay. Dann noch als letztes, hast du denn noch einen Appell? Was sollen die Leute denn mitnehmen? Was ist denn halt denn irgendwie, was würdest du den Leuten noch mit auf die Reise geben?
Ja, also zum Ersten eben, dass wir wirklich jetzt schnell handeln müssen. Also diese Dringlichkeit, die kommt zum Glück immer stärker an in den Köpfen. Aber es ist halt, wie gesagt, ein sehr komplexes Thema. Und da ist es ganz wichtig, dass die Leute sich eben nicht von der Komplexität abschrecken lassen. Also erstmal ins Handeln kommen, halt zum Beispiel einfach ein Abo abschließen oder irgendwo anders kompensieren, spenden und dann eben nach und nach überlegen, wie man eben den eigenen Lebensstil umstellen kann.
Super, gut. Vielen lieben Dank für den Einblick. Also mir hat es nochmal echt so ein bisschen geholfen. Ich glaube, wir müssen nochmal gucken. Wir haben jetzt nicht nur auf dem europäischen Emissionsmarkt kompensiert. Würde ich wahrscheinlich nochmal einen Blick drauf werfen wollen jetzt im Nachhinein. Das ist immer so, ja, das ist so logisch irgendwie, ne? Aber man kommt einfach manchmal selber nicht
so
drauf.
Ja, es gibt ja auch noch sehr wenig Anbieter. Und es ist einfach super, dass ihr überhaupt schon was macht. Also das ist ja, wie gesagt, Hauptsache man macht erstmal was. Mhm. Und dann kann man später nochmal schauen, ob man das irgendwie noch verbessern kann. Das ist genau der richtige Weg.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Einfach lernen und die Reise, von der wir ja immer sprechen, das ist sehr wichtig.
Genau.
Und die Puzzlestücke, und jetzt haben wir wieder eins gefunden, ne? Und können wir mal gucken, passt es denn gut rein bei uns.
Ja,
vielen Dank für deine Zeit und tolle Informationen, die wir da wieder, glaube ich, einsammeln durften.
Ja, vielen Dank euch für das interessante Gespräch. Es waren wirklich tolle Fragen.
Cool. Ja. Mach's gut.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Und ich drücke dir auf alle Fälle die Daumen für eine gute Entwicklung in unser aller Interesse mit For Tomorrow.
Ja.
Dankeschön. Tschüss.
Ja. Ciao.
Ja, Maike, jetzt hatten wir Ruth zu Gast. Was hast du denn mitgenommen?
Boah, erstmal nochmal ganz viele Informationen. Das fand ich nochmal richtig spannend, weil ich meine, ich brauchte ja nicht erzählen, wie viele Stunden wir uns jetzt schon mit Zertifikationen auseinandergesetzt haben oder Zertifikaten, besser gesagt. Ich fand ihren Appell eigentlich nochmal total cool zu sagen, als Firma wie auch als Privatperson, fangt doch mal an zu kompensieren. Sozusagen, nehmt doch mal einen soliden Durchschnittswert an, schätzt einfach mal und dann kann man auch im Nachhinein die Zahlen nochmal gerade ziehen und irgendwie die Fünfen sein lassen sozusagen und dann ja immer nochmal überlegen, ob man nochmal was nachschießt. Das fand ich nochmal total spannend und tatsächlich nochmal, das habe ich ja schon im Gespräch erwähnt, ne, dieses sichtbar machen, dass es auch durchaus seinen Vorteil hat, sich da im EU-Emissionsmarkt erstmal weiterhin aufzuhalten. Weil eben, naja, wir auch hiermit die größten Emittierer sind und sozusagen eben durch den Aufkauf und durch die Steigerung der Preise eben auch dann direkt hier ansetzen, ne? Und mal gucken, also können wir bestimmt noch mal drüber gucken, wir haben ja noch eine Weile, ein paar Jährchen vor uns, die wir rückwirkend kompensieren wollen, wie wir das mal damit einbauen, oder?
Ja, finde ich total gut. Ja,
und bei
total
dir?
Super. Ja, ich habe halt nochmal mitgenommen, Was ich eigentlich auch charmant finde, ist halt tatsächlich doch, das auch als Geschenk zu nutzen, ne? Sowohl als Weihnachtsgeschenk als auch als persönliches Geburtstagsgeschenk, irgendwie einen Monat oder ein Jahr in diese Klimaneutralität. Also quasi auch für den Einzelnen oder die Einzelne zu gehen, finde ich irgendwie auch eine charmante Idee. Da kann man auch nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Ob das vielleicht eine Option ist, wahrscheinlich auch nicht für jeden attraktiv, aber bestimmt für den einen oder anderen doch spannender als ein Gutschein für Konsum.
Auf jeden Fall. Ja, lass uns das mal mitnehmen und dann gucken wir mal. Vielleicht können wir ja in ein paar Wochen berichten, was so draus geworden ist. Weil ich glaube, das sind ja nicht nur wir, die sich mit dem Thema auseinandersetzen.
Ja, super. Okay, cool.
Nils, schönen Tag dir noch.
Dir auch, danke. Tschüss.
Ciao.